Wenn ich zum Beispiel Kinderbücher ansehe und dann ist da, was weiß ich, der Eisbär und der Pinguin auf einer Scholle. Mhm. Das der regt Klassiker. Mich wahnsinnig ja. auf, also als Journalistin und als Mutter sozusagen auch.
Und da kommen auch manchmal ganz komische Bemerkungen. Kein Kies im Mittelalter.
Das ist unser Running Gag.
Das ist unser Running Gag. Und dann habe ich mir so schöne Kieswege in so einer Burganlage vorgestellt. Es knirscht und es knirscht und Schritte auf Kies und Schritte auf Kies. Und dann kam irgendwie vom Mittelalter-Experten zurück, tut uns leid, aber nee. Tod und Sterben. Also es gibt wirklich viele große Themen, die total wichtig sind, mit Grundschulkindern zu thematisieren, die wir wahrscheinlich nie machen werden. Mhm. Aber das sind eigentlich relativ wenige Tabus.
Nicht mal irgendwas mit dem Rotz von Dinosauriern oder so, ich weiß es gar nicht mehr.
Ständig auch Pipi-Kaka-Witze da drin.
Ja, genau.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Und damit herzlich willkommen auch von meiner Stelle zu einer neuen Ausgabe von Hörspielplatz, unserem kleinen Podcast rund um Hörspiele und Co. Colin hier am Mikrofon. Wir wechseln ja mal durch, falls ihr mich noch nicht gehört habt. Heute hört ihr mich zum ersten oder zum wiederholten Mal. Außerdem im Studio ist natürlich meine fantastische Gesprächspartnerin Johanna. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Und wir haben zwei weitere weibliche Gäste hier im Studio. Ich glaube, so eine Konstellation hatten wir tatsächlich noch nie. Wir haben zwei Autorinnen, also zwei Menschen, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, spannende Hörspiele aufs Papier und letztendlich dann eben auch in die Konserve zu bringen. Hätte man früher gesagt, trifft's heute im Streaming-Zeitalter nicht mehr so ganz. Es sei mir verziehen. Wir haben Verena Karl. Auf der einen Seite bei uns, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du uns eingeladen hast.
Und auf der anderen Seite Alexandra Frank. Schön, dass auch du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt sagt ihr vielleicht da draußen, Moment, das sagt mir an dieser Stelle erstmal wenig. Keine Sorge, wir werden in der nächsten Stunde hier natürlich Aufklärung bieten. Aber initial, damit wir alle erstmal einen Kenntnisstand haben, wer sind denn diese beiden Autorinnen? Warum sind sie hier? Ja, und was machen sie denn eigentlich?
Verena Karl ist freie Autorin und lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Sie studierte BWL in München und volontierte an der Deutschen Journalistenschule. Heute schreibt sie hauptsächlich für Frauen- und Familienmagazine wie Die Brigitte oder Eltern und ist eine von zwei Autorinnen der Europa-Hörspielserie Schlau wie vier. Die zweite im Autorinnenteam ist Alexandra Frank. Die Multimedia-Journalistin lebt und arbeitet in Hamburg, schreibt, filmt und fotografiert unter anderem für Der Spiegel, die dpa und den Zeitverlag. Einer ihrer Schwerpunkte ist Kinderjournalismus und da sind wir schon beim Thema. Zusammen sind die beiden die Köpfe hinter den Abenteuern der Schlau wie vier Bande.
Hallo, wir sind
Tobi,
Lisa,
Samir
und Pia. Und gemeinsam sind wir Schlau wie vier.
Die vier Protagonisten besuchen dieselbe Klasse einer Grundschule, wo sie gemeinsam für die Online-Schülerzeitung Eulenpost schreiben. Auf der Suche nach spannenden Stories entdecken die vier die Welt und können mit ihrem Navinauten sogar durch Raum und Zeit reisen.
Aufgepasst, hier kommen wir und wir sind
Wir freuen uns sehr, dass die beiden Autorinnen der Serie heute zu Gast auf dem Hörspielplatz sind. Herzlich willkommen, Verena Karl und Alexandra Frank.
Jo, und damit wissen wir doch zumindest schon mal etwas mehr über euch beide, aber vielleicht mal eingangs die Frage, ihr habt euch selber im Vorgespräch als Autorinnengespann vorgestellt, das heißt, ihr arbeitet konkret zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kanntet ihr euch vorher schon? Also wie ist es zu dieser Konstellation gekommen?
Ja, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile, weil Journalistinnen in Hamburg, die ein bisschen ähnliche Themenbereiche abdecken, kennen sich irgendwie alle. Und wenn sie sich noch nicht kennengelernt haben, dann über dieselben Kitas und sonstige Geschichten. Nein, also wir kennen uns, weiß nicht, seit 10 Jahren oder sowas und sind uns dann näher gekommen in einer kollegialen Coaching-Gruppe, was eine ganz schöne Sache ist, weil wir uns da als freiberufliche Autorinnen einmal im Jahr zu 8 treffen und über aktuelle Projekte sprechen. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Eine Redakteurin bei der Sony kannte mich wiederum über einen anderen Zusammenhang, kriegte mit, dass ich unter anderem auch Kinderbücher geschrieben habe und suchte gerade eine Autorin für ihre neue Hörspielidee, war es damals, ein Konzept. Und mir fiel sofort Alex ein, weil ich mir dachte, okay, das hört sich wahnsinnig reizvoll an, eine Wissensserie mit Abenteuerplot zu machen. Und gleichzeitig hört sich es nach sehr viel Arbeit an, die ich eigentlich ungern ganz alleine machen möchte. Und da ich wusste, dass Alex Profi ist in Sachen Recherche für Kinder und ich nur Kinder Kinder habe, sie hat aber auch noch Kinder, von daher ist es doppelt perfekt, da habe ich sie dann gefragt, ob sie nicht darauf Lust hätte. Und das ist jetzt 5 Jahre her und daraus wurde ein sehr schönes Gespann.
Ja, das klingt jetzt tatsächlich so, als ob ihr euch gefunden habt, weil es einen klaren Arbeitsauftrag gab, wo die Puzzleteile nur noch gesucht werden mussten. Alexandra, wir haben es gerade gehört, du bist so, bist beschlagen quasi oder arbeitest viel in so wissensvermittelnden Medien, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Also du bist sozusagen das Brain und Verena, du bist das Herz. Kann man das so sagen im Autorenteam oder würde das einem von euch Unrecht tun?
Naja, also ich glaube, wir sind auch immer eine Mischung ein bisschen zwischen beiden. Ne? Also bei der Arbeitsteilung ist es so, das klappt tatsächlich ganz gut, dass wir zum Beispiel den grundsätzlichen Plot jeder einzelnen Folge, den machen wir immer sozusagen bei einem schönen Frühstück oder so zu zweit und dann pingpongen wir uns das hin und her. Also oft die besten Ideen entstehen tatsächlich so in dieser Zweisamkeit, würde ich sagen, weil einer hat dann was, der andere baut dann drauf auf und dass wir das so zu zweit entspinnen, beidermaßen mit Brain und Heart sozusagen.
Und das finde ich auch total faszinierend, weil ich kann das mit niemand so gut wie mit dir, wirklich. Also normalerweise bin ich als Autorin, auch ja Romanautorin, Kinderbuchautorin, bin ich immer ganz geizig mit meinen Ideen. Finde es immer einerseits bewundernswert, wenn ich mir so Autoren-Duos, die gibt es ja auch im Krimi-Bereich und sonst wo, anschaue und denke immer, oh, wie machen die das? Weil ich immer so das Gefühl habe, nee, meins. Nicht, dass da nicht nochmal jemand eine bessere Idee haben könnte, ein Lektor oder so, aber da bin ich eigentlich, da bin ich dann so innerlich so, nee, das möchte ich eigentlich gar niemand anderem überlassen. Und das ist so eine Geschichte, diese Schlau-wie-vier-Geschichten, haben wir sehr von Anfang an gemerkt, da funktioniert es in diesem Ping-Pong perfekt, weil immer eine von uns zu diesem Frühstück kommt und sagt, ich weiß schon was. Und dann hakt sich die andere ein. Und das ist so, also es funktioniert mit niemand so gut wie mit dir. Und hinterher ist es eigentlich immer, immer prima.
Also ich kannte das schon so ein bisschen vorher, weil ich habe lange als Redakteurin für National Geographic Kids gearbeitet. Da haben wir auch immer so einen Wissenscomic gehabt und der hat immer super funktioniert, indem wir uns wirklich zu dritt oder zu viert in einem Raum und wirklich auch gesponnen haben. Und dann kamen die lustigsten Ideen und ich finde es bei uns eigentlich auch ganz schön, dass dann auch manchmal jemand hat diese Grundidee, aber da fehlt manchmal noch der Kick und dann sagt die eine so den entscheidenden Satz und dann ist es das. Genau, und dann machen wir danach so ein bisschen Arbeitsteilung. Also ich mache dann erstmal die große Recherche, weil was uns sehr wichtig ist, dass alles, was in dieser Serie vorkommt, tatsächlich auch richtig ist. Und sozusagen, keine Ahnung, wenn wir jetzt was über Dinos machen, dass da jetzt nicht irgendwie 3 Dinos, die zu ganz anderen Zeiten auf verschiedenen Kontinenten gelebt haben. Das ist leider oft auch in Wissenskinderbüchern oder so, dass, was weiß ich, hier in Europa ein T-Rex auftaucht, der aber hier ja nie gelebt hat. Und da wiederum holen wir uns dann immer jeweilige Experten oder Expertinnen ins Boot, die uns da nochmal sozusagen Rede und Antwort stehen und auch hinterher nochmal aufs Skript gucken, ist das alles richtig? Das heißt, eigentlich stehen wir dahinter und sagen, okay, es ist eine spannende Geschichte, aber was du hörst, das ist auch korrekt.
Wie schafft ihr das, Themen, die sehr komplex sind, einfach so runterzubrechen, dass das für Kinder verständlich ist? Wenn ich mir vorstelle, ihr legt es dann nochmal so einem Dino-Experten dann auf den Tisch und er sagt dann so, naja, hier müsste eigentlich der Triceratops irgendwie nochmal anders genannt werden oder so, würde der dann zu hohe Ansprüche haben und müsst ihr das dann wieder rauskürzen?
Oft ist es tatsächlich so ein Balanceakt. Also das kommt drauf an, wir haben oft Experten, wenn die zum Beispiel von der Uni sind oder so, sind die ja selber gewöhnt, in der Vorlesung sich erstmal auf eine Sache zu konzentrieren und nicht vom Hundertstel auf Tausendstel zu kommen. Manchmal haben wir aber auch so ganz genaue Kandidaten und denen muss man das dann einfach auch erklären, dass wir trotzdem hier bei einer Serie sind, die für, ich sag jetzt mal, Grundschulkinder oder Kinder bis 12 geschrieben ist. Das heißt, klar, man muss es vereinfachen, aber es muss trotzdem korrekt bleiben. Und dann meistens lassen die sich gut mit sich reden und ich sage, okay, ich würde es gerne so und so schreiben, damit das auch ein 10-Jähriger versteht. Ist es denn trotzdem jetzt noch korrekt? Und da muss man halt irgendwie sonst auch zur Not manchmal weniger ist mehr machen. Also, dass man sich jetzt nicht auf alle Dinosaurier, die von da bis da gelebt haben, sondern dass man sich dann halt auf einen Bereich, was weiß ich, ne? Oder im alten Ägypten ist es halt jetzt auch nicht von A bis Z, da ist es halt entweder Kleopatra oder in unserem Fall Tutanchamun.
Ich stelle mir das super herausfordernd vor, bei eurer Arbeit diesen Spagat zu machen zwischen, es ist einerseits Unterhaltung und soll der Freude und der Spannung und dem Spaß dienen, auf der anderen Seite ist euch die Wissensvermittlung aber auch wichtig. Es muss korrekt sein, es soll sozusagen etwas bei rumkommen und ich meine, das weiß man ja selber, auch ich als Vater, da diesen Spagat zu finden zwischen das ist sinnvoll und das macht einfach nur Spaß, da haben die Kids ja manchmal ganz eigene Vorstellungen. Ist das bei euch etwas, wo ihr das eher nach Checkliste abarbeitet? Wir müssen jetzt 5 Sachen, die eher im Wissen und die korrekt sind, drin sind, reinarbeiten und der Rest ist eher der Spaß? Oder wie haltet ihr die Balance oder wie erwächst das in eurer Arbeit?
Das ist eigentlich hauptsächlich mein Beritt, weil ich bin ja dann diejenige, die dann von Alex ein ausführliches Dossier bekommt mit den ganzen Informationen. Plus sie kopiert mir Seiten aus Büchern, sie schickt mir noch Links, sie schickt mir viel Erklärfilme, auch YouTube wird viel genutzt. Und ich bin eigentlich dann diejenige, die das in Szenen einteilt und die schon darauf achten muss, dann eben bei der Balance einfach zu gucken, dass es eben nicht zu viele von diesen, wir sagen immer, Erklärbär-Sequenzen gibt, weil die sind, manchmal sind die wichtig, um sozusagen mal den Boden zu bereiten. Zum Beispiel, dass die Kinder am Anfang in der Schule im Sachkundeunterricht tatsächlich eben was lernen. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man es irgendwie einfriemeln kann in Handlung. Also wenn es zum Beispiel um Tierschutz, um Delfine geht und der schnöselige Typ aus der Parallelklasse, der da mal wieder irgendwie mit in der Klasse sitzt, lässt sich von Feinkost Knuspermeier ein Yellowfin-Tuna-Sandwich in ganz viel Verpackung liefern, dann hat man da natürlich ganz viel Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil es ein Anlass ist. Mhm. Das ist eigentlich immer schön. Das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert sehr häufig, dass wir eben nach Anlässen suchen, die quasi in der Handlung begründet sind, um was zu erklären. Und eben manchmal geht's nicht anders. Da haben wir dann halt den Ranger im Nationalpark, der wirklich ein bisschen was erzählt über Tiere oder das Kontaktkind nennen wir es immer. Also gerne eben das 8-jährige Maasai-Mädchen, die eben was über die Tiere der Savanne erzählen kann. Und wir versuchen es aber eben immer auch so aufzulockern, dass eben auch ein Spannungsbogen entsteht, dass irgendein Geheimnis zu lösen ist, dass irgendjemand sich komisch verhält und man fragt sich warum und hinterher löst sich mit einer Pointe auf, es war eigentlich alles ganz anders. Und das sozusagen so wie so ein Reißverschluss zusammenzubringen, das ist dann eigentlich hauptsächlich meine Aufgabe. Und es kommt ein bisschen auf die Themen an, manchmal ergibt sich das fast wie von selbst und manchmal muss man ein bisschen nachschärfen, wenn man merkt, jetzt wird's zu lang, zu lehrbuchmäßig.
So. Ja, ich habe mir ich gebe zu, ich gehöre nicht zur Zielgruppe, wahrscheinlich auch die wenigsten ZuhörerInnen da draußen. Also ist ab 6 richtet sich bewusst daran, es sind die Abenteuer einer Grundschulklasse, beziehungsweise von 4 Kids, 2 Jungs, 2 Mädchen. So ein bisschen klassisches Sujet, was man ja auch im Hörspielbereich kennt. Habt ihr euch im Vorfeld, um die so ein bisschen auch auszustaffieren und zu sagen, wir wollen das so und so orientieren, habt ihr euch da auch mit, ich sag mal, mit den üblichen Verdächtigen beschäftigt, Stichwort TKKG, 3 Fragezeichen, was es alles so gibt, was seit vielen Jahrzehnten etabliert ist, um zu sagen, bestimmte Trademarks wollen wir übernehmen oder das ist vielleicht ganz sinnvoll oder andere Dinge, nee, die wollen wir auf gar keinen Fall drin haben, um es frisch zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen ja diese Serien, die du ansprichst, TKKG, 5 Freunde, kennen wir ja selber aus unserer Kindheit und Hani und Nani. Ne? Da ist man ja selber mit aufgewachsen. Also für uns, unsere Aufgabe war ja damals einfach, es soll eine Abenteuergeschichte mit Wissen sein. Und diese Figuren, die stammen ja von uns. Und uns war relativ schnell klar, dass wir es ein bisschen modern haben wollten, weil wir finden, also bei uns hat vielleicht als Hintergrund, also die beiden Mädchen, das sind Zwillinge, und die beiden Jungs, das sind deren beste Freunde. Und was uns wichtig war, ist zum Beispiel, der eine Junge ist der Sohn einer Alleinerziehenden, weil wir wollten einfach, dass es auch mal ein bisschen die modernere Gesellschaft auch abbildet und nicht so dieses klassische Mama-Papa-Kind-Konzept oder ein, zwei Kind im Vorstadtreihenhaus. Das andere Kind hat einen Migrationshintergrund. Und wir haben auch versucht, auch die Eltern so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Also zum Beispiel ist die Mutter dieser Zwillinge ist so eine Art weiblicher Daniel Düsentrieb, also so eine Universalerfinderin. Und die hat sozusagen ja den 5. Protagonisten des Hörspiels, das ist ja so ein bisschen unser Clou, das ist der Navinaut, das ist eine Raumzeitmaschine, mit der die Kinder in jede beliebige Zeit, an jeden beliebigen Ort sich transferieren können. Das ist auch das fantastische Element. Also wir sagten ja vorhin, alles soll korrekt und richtig sein. Das ist aber natürlich ein Element, das wir dazu erfunden haben. Und wir versuchen halt mit diesen 5 Charakteren, weil der Navinaut, der mischt sich auch manchmal so ein bisschen ein, sozusagen, da schon viel abzudecken. Also die Zwillinge, da denkt man vielleicht ein bisschen an Hani und Nani und tatsächlich spielen wir auch manchmal mit dieser vielleicht Verwechslung, Hase, Igel, Tricks, Samir, der ist sehr ja, kommunikativ. Der lockert das immer so ein bisschen auf. Der bringt immer aus seiner Familie kleine Anekdoten und Sprüche. Er sagt immer, ja, der Urgroßvater väterlicherseits oder die Cousine vierten Grades sagt immer. Also jeder hat so ein bisschen was für sich. Und jeder hat ja auch bestimmte Charaktereigenschaften.
Ja, eben. Also es geht einfach, natürlich ist das so ein ganz klassischer Baukasten. Wie schaffe ich 4 Identifikationsfiguren für Kinder, wo sich jedes Kind irgendwo wiederfinden kann? Und versuche die sozusagen einerseits so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Also was Alex schon sagte, Pia ist zum Beispiel unser kleiner Technik-Nerd, die kann auch den Navinauten reparieren, wenn der irgendwie Sand ins Getriebe gekriegt hat, und die Kinder drohen, für immer auf dem Mars zu bleiben. Während Lisa zum Beispiel, die ist eher so die, sag mal, klassische Mädchenbücher-Leseratte, die auch ein bisschen die Ängstliche ist. Und das sind ja letztlich auch so Narrative, die funktionieren halt auch, weil Kinder eben Unterschiedliches mitbringen und Unterschiedliches eben von selbst können, und anderes fällt ihnen schwer, und die einen sind halt eher körperlich und die anderen sind auch eher so die Brains. Und es geht jetzt eben auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern das steckt ja in unserem Titel quasi schon drin. Schlau wie 4 heißt, jeder ist schlau, aber jeder auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und im besten Fall können die sich auch gegenseitig inspirieren oder eben da einspringen, wo es der andere halt nicht so gut kann. So, ne?
Also ich hab mir die erste Folge angehört, und da merkt man ja schon, ihr packt ja eine ganze Menge letztendlich rein. Also jetzt nicht nur inhaltlich, um eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern wie ihr schon gesagt habt, es ist einerseits spannend, es hat was Fantastisches, es hat was Lehrreiches, ich habe es eben so schön gesagt, die Erklärbär-Momente. Ihr nutzt es ja auch, um möglicherweise Rollenklischees aufzubrechen und Sachen bewusst mal anders zu legen, gerade was die Protagonistin angeht, oder auch mal sozialere Messages rauszubringen. Ich denke da nur an den SUV-Fahrer. In meinem Kopf ist es zumindest sofort der SUV-Fahrer, der mit seiner Umwelt, Dreckskarre und so da um die Ecke fährt. Also da ist extrem viel drin. Als Erwachsener nimmt man das natürlich manchmal auch als sowas wahr, dass man sagt, man möchte dem eine gewisse Wichtigkeit geben, was auch vollkommen okay ist. Es soll halt mehr als nur Spaß sein, und das hat einen Auftrag, den das ein bisschen mitbedient zumindest. Wie ist es denn bei den Kids? Ist das etwas, was die ähnlich wahrnehmen, oder ist das für die tatsächlich so wie aus dem Leben geschrieben? Und da ist dieser Beipackzettel, sag ich jetzt mal, der steht gar nicht im Vordergrund. Die nehmen das einfach wahr als spannende Geschichte und gehen mit euch die whole 9 yards, wie man so schön sagt.
Ich glaube, das ist tatsächlich Letzteres. Also zumindest das Feedback, wir können jetzt nicht für alle unsere Hörerinnen und Hörer sprechen, aber das Feedback der Kinder, die ich habe, also ich habe selber eine Tochter, die genau in dem Alter ist, und sämtliche Klassenkameraden kennen die Serie natürlich dann irgendwie auch. Und da ist doch immer eher, die spielen dann manchmal, ja, ich bin Pia, ich bin Lisa oder so, ne? Also, aber es geht, glaube ich, doch eher immer um die Geschichten. Um die Geschichten selber, also die, und ganz ehrlich, man hat natürlich auch bestimmte Stereotype immer bei sich, ne? Also du sprachst ja vorhin auf dem SUV-Fahrer, das ist der Vater von dem Kontrahenten quasi unserer Kinder, ne? Der Checker aus der 4B, so ein reiches, verwöhntes Kind.
Und aus der Parallelklasse, weil die in der Parallelklasse sind immer doof, das wissen wir doch alle.
Genau. Und der ist so ein bisschen, ja, also ich glaube, so ein bisschen kennt man solche Charaktere natürlich schon aus dem eigenen Kinderalltag, aber denen geht es, glaube ich, immer eher um diese spannende Geschichte. Mhm. Ist so mein Eindruck. Und das ist auch das Gute, weil du sagtest ja vorhin, es steht drauf ab 6. Ich würde sagen, die Kernzielgruppe ist so 8 bis 12. Ich glaube, das Schöne ist ja, jeder kann sich das rausfiltern, was man braucht. Ich glaube, so ein 6-Jähriger, wenn er jetzt das Delfin-Hörspiel hört, der konzentriert sich nur auf diese spannende Geschichte mit den Delfinen, und dann ist auch egal, wie viel die wiegen und wie hoch die springen und so weiter, ne? Was dann vielleicht so en passant damit vorkommt. Aber vielleicht das ältere Kind, das sich schon auf das Referat in der Schule vorbereitet. Also tatsächlich kenne ich mehrere Kinder, die so 4., 5. Klasse bei Referaten das alte Rom oder die Wikinger oder irgendwie die Steinzeit sich angehört haben, weil die mittlerweile wissen, dass es richtig ist, und die auch so ein bisschen diese Wissenselemente daran sind. Oder dann auch wirklich auch so sagen, hey, das weiß ich ja auch schlau wie 4. Also das erzählen mir auch immer Freunde. Das finde ich dann natürlich irgendwie schon ganz schön. Aber ich glaube, ja, das ist eher das Abenteuer als die einzelnen Charaktere.
Und ich glaube eben, dass vieles wirklich so subkutan funktioniert, weil die das natürlich nicht irgendwie als Lernstoff wahrnehmen. Das sollen sie ja auch nicht. Aber also ich hatte zum Beispiel als Kind ein Pippi-Langstrumpf-Hörspiel. Da geht Pippi einmal in die Schule, und dann wird sie von der Lehrerin gefragt, wie die Hauptstadt von Portugal heißt. Und dann sagt sie, ich war doch schon vor 2 Jahren mit meinem Vater in Lissabon. So. Und dann habe ich mir mit 5 sofort gemerkt, aha, Lissabon ist die Hauptstadt von Portugal. Und ich glaube, gut, das ist natürlich jetzt nur ein kleines Wissensfitzelchen und bei uns sind die schon so ein bisschen mehr konzentriert. Nichtsdestotrotz, wenn Kinder das immer wieder mal hören, dann bleiben natürlich Dinge hängen und dann bleiben auch Zusammenhänge hängen. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, eine tolle Geschichte für uns als Schreiberinnen, dass man immer wieder feststellt, dass zum Beispiel bestimmte Kulturtechniken oder wie gebaut wird oder eben wie Menschen sich ein Haus machen, wenn sie halt keine modernen Mittel zur Verfügung haben, dass es dann halt ein Langhaus ist, dass es dann da drin unheimlich rußig ist, dass es möglicherweise stinkt, dass die Tiere mit den Menschen mit unter einem Dach leben. Das ist letztlich egal, sag ich mal, Steinzeit oder ob wir,
die Wikinger, die indigenen Völker,
das ist letztlich
haben alle lange Häuser.
Alles ziemlich ähnlich. Und das ist zwar einerseits manchmal, dass wir uns dann angucken und sagen, sag bitte nicht, dass die in langen Häusern leben.
Auch wenn sie die anders nennen.
Aber nichtsdestotrotz ist das ich lerne jedes Mal enorm viel dazu und verknüpfe auch wieder andere Wissensgebiete miteinander, als ich so in meiner journalistischen Arbeit täte. Also ich finde das total spannend.
Mhm. Gibt es denn da zum Beispiel auch die Ebene der Eltern, weil ihr es gerade sagt, also weil eben viel Wissen drinsteckt und Fakten, sag ich jetzt mal, aber natürlich spannend und kindgerecht aufgearbeitet. Gibt es so eine Ebene der Eltern, die dann sagen, wir haben uns die Folge angehört, das stimmt ja alles gar nicht, das ist falsch. Also die, sagen wir mal, aus so einer bewertenden Perspektive da den Faktenchecker machen.
Das haben wir noch nie erlebt. Nee? Also ich sehe ja, gut, ich spreche jetzt natürlich eher mit befreundeten Eltern, aber wenn ich mir bei Amazon oder so die Rezensionen anschaue, also ich habe noch nie irgendwas, das stimmt nicht.
Mhm. Nee, wir hatten ein moralisches Urteil am Anfang. Das muss ich, glaube ich, erzählen, weil ich so lustig fand. Das war, glaube ich, so ziemlich die erste Amazon-Rezension. Und tatsächlich in der allerersten Folge sagt, glaube ich, das eine Kind zum anderen, hey, lass doch Hausaufgaben sein. Wir gehen jetzt irgendwie raus und machen ein Picknick. Und das war die allererste Rezension, die wir auf Amazon bekamen, wo es dann hieß, was denn das für ein schlechtes Rollenvorbild für die Kinder sei, wenn die statt Hausaufgaben zu machen zum Picknick fahren. Wow. Und dann dachte ich, okay, wir haben alles richtig gemacht.
Wenn das der einzige Kritikpunkt. Nein, also ich will ja gar nicht ausschließen. Wir sind menschlich und auch unsere Experten und Expertinnen sind menschlich und es könnten Fehler vorkommen. Aber dadurch, dass wir wirklich als Journalisten ja sowieso diese Recherchearbeit gut kennen und dann wirklich auch immer mit namhaften Institutionen, also mit Museen, mit Universitäten, mit bekannten Naturschutzorganisationen in Deutschland, mit Instituten zusammenarbeiten und da die Experten sich auch wirklich viel Mühe geben, einmal, wenn ich sie interviewe zu dem Thema, aber auch wirklich das nochmal gegenzuchecken, da denke ich, okay, also wenn jetzt der Professor, der genau für diesen indigenen Stamm, über den wir dieses Hörspiel machen, der Experte in Deutschland ist, dann gibt es jetzt auch nicht mehr so viele, die es dann anders wissenschaftlich argumentieren können, jedenfalls unter den Eltern.
Das stimmt. Und ich finde aber auch, was so den Inhalt betrifft, ich meine, man muss ja auch, oder ihr müsst ja auch aufpassen, dass es nicht nur der erhobene Zeigefinger ist oder dann so, ja, aber Hausaufgaben sind auch wichtig oder so. Also ich als Kind, wenn ich mir das anhören würde oder auch so, wenn ich es jetzt höre, ich brauche ja auch wie diesen Spaß oder so, ha, cool, die machen jetzt nicht die Hausaufgaben sofort, was ja irgendwie auch wichtig ist und damit es jetzt nicht nur so ein pädagogisch wertvolles Lehrstück ist.
Nee, so ein bisschen ist ja sowieso, ich meine, es ist ja wie so eine Art Streich, den die spielen mit dem Navinauten, weil es weiß ja keiner außer den Vieren, dass der funktioniert. Mhm. Die Mutter hat ihn ja erfunden, aber war dann aus unerfindlichen Gründen zu dämlich rauszufinden, wie der funktioniert und welchen Treibstoff der braucht und das finden dann zufällig ja die Kinder raus. Und im Grunde ist das ja wie so, wir hauen ab, wir verstecken uns und gleichzeitig können sie aber eben immer genau in der Sekunde wieder zurückkommen, in der sie aufgebrochen sind, sodass sie keine Erklärungen für ihre Abwesenheit finden müssen. Und das ist ja auch letztlich, sie machen da ja im Grunde auch was, sie haben auch nicht gefragt, Mutti, dürfen wir mit dem Navinauten bitte auf den Mars, sondern sie schmuggeln den halt mit zum Kongress, starten in der Damentoilette auf La Palma auf den Mars, kommen zurück, die Polizei klopft von draußen, weil irgendwie ein Meteoritenstück verschwunden ist und sie sitzen dann da und gucken lammfromm und sagen, wir sind Kinder, wir spielen. Und sowas macht natürlich wahnsinnig Spaß, auch beim Schreiben.
Ich finde das witzig, weil tatsächlich, als dieser Navinaut in dem ersten Hörspiel etabliert wird, mit allem, was dazugehört. Das ist ja wahrscheinlich erstmal eine Riesenaufgabe. Okay, wie macht man das glaubwürdig? Wie macht man das nachvollziehbar? Wie erklärt man alles, was wichtig ist? Adressiert dann aber vielleicht auch die Ängste, weil, ich meine, die Kinder rennen auch nicht einfach ins Feuer, weil sie sagen, es schimmert so schön. Ich fand das total spannend und ihr habt das aus meiner Sicht tatsächlich relativ vollumfänglich und trotzdem nicht quälend langweilig irgendwie dargestellt, weil tatsächlich, ja, es wäre so, die Vorstellung ins Dino-Reich zu reisen oder wenn man checkt, was jetzt passieren könnte, da kann man ja nicht einfach sagen, okay, alle hinterrein, sondern nee, lass uns noch mal kurz drüber reden und noch mal zurücktreten. Vielleicht ist das ja dumm und es könnte ja, wir wissen das nicht. Also das schon viel wahrscheinlich auch so Gedankengänge, die ZuhörerInnen auch einfach haben, die Kids da draußen haben, die man einfach adressiert. Jetzt nicht komplett in jedem Detail, ist natürlich Quatsch, aber doch so, dass man es irgendwie ernst nimmt, ne? So die Gedankenwelt und versucht, eine einigermaßen gute Erklärung für dieses völlig absurde Gerät natürlich zu schaffen. Das fand ich auch. Aber witzigerweise, darauf wollte ich noch mal kurz hinaus, du hast vorhin gesagt, in dieser Amazon-Rezension zu diesem Thema Hausaufgaben machen, also das Richtige tun oder das, was Kinder vielleicht gerne tun, in Anführungsstrichen, was auch immer richtig ist, wollen wir nicht drüber diskutieren. Da gab es ja auch noch eine andere Stelle, die in die ähnliche Richtung ging. Also gehen wir jetzt zur Schule, in die Stunde, oder kümmern wir uns um den verschwundenen Knochen? Wird kurz drüber diskutiert. Da habe ich auch so gedacht, aha, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass da Menschen sagen, das kann ja nicht sein, das ist doch ein Kinderhörspiel, ihr müsst die ganze Zeit mit Vorbild vorangehen. Und dann habe ich selber drüber nachgedacht, wie das denn eigentlich so in den Hörspielen meiner Kindheit war. Und wenn ich dann an drei Fragezeichen oder TKKG denke, die einen Scheiß auf Sachen geben, die Bodyshaming-Gags über das Übergewicht von Justus Jonas, das gehört zum guten Ton. Da gibt's ja wahrscheinlich ganz viele Dinge, die man heute auch nicht mehr machen würde, ne? Also insofern ist das ja man ist mit dem kleinen C im Pippi-Langstrumpf-Lager, aber ansonsten sind die ja coole, gut erzogene Kids, würde ich mal so sagen.
Die sind höflich, die stellen sich vor, die sind nett, die machen sich Sorgen, wenn sie irgendwo ganz schnell abhauen und dem Kontaktkind nicht mehr Tschüss sagen konnten. Aber sie müssen es tun, weil sonst der wahnsinnige Knappe irgendwie vom Nachbarritter ihnen nachstellt. Also also ich denke auch, aber man darf wirklich auch nicht zu sehr jetzt auf diese Seite, dass die so übermenschlich werden. Also die sollen ja menschlich, ängstlich bleiben. Tobi darf und soll tollpatschig sein. Und nur so funktioniert es ja auch.
Wie legt ihr denn die Themen fest, in die man, oder vor allem die Zeiten und die Situation, die Kinder dann vorfinden? Da gibt's dann ja, ich meine, es ist ein Kinderhörspiel. Da gibt's ja wahrscheinlich, da würde man sagen, bestimmte Epochen sind vielleicht schon mal gar nicht geeignet. Oder sagt ihr, naja, das kann ja vielleicht auch eine Herausforderung zu sein, in eine Epoche zu reisen, wo man erstmal sagen würde, ui. Also Beispiel Wikinger, kann man jetzt sagen, die hauen sich die Körper ein und Mord und Totschlag und weiß der Teufel was. Oder man sucht sich halt die kindgerechte Variante des Wikinger-Lebens, in das man reist. Also gibt es da von vornherein irgendwelche Konstellationen, Epochen etc., wo ihr sagen würdet, oh, nee, das würde gar nicht passen?
Nee, mit Epochen nicht.
Naja, sagen wir so, sowas wie Nazi-Zeit, sage ich jetzt mal. Also alles, was irgendwie in dieser, was eigentlich wirklich düster und beängstigend und trotzdem ja notwendig ist, finde ich absolut notwendig, Kindern auch in dem Alter da schon eine Brücke zu bauen. Aber das passt mit dieser Form dermaßen nicht zusammen, die auf Spaß und auf
Entdecken
und sowas. Oder auch, ich weiß nicht, wenn ich ein Thema wie Tod und Sterben oder so, es gibt wirklich viele große Themen, die total wichtig sind, mit Grundschulkindern zu thematisieren, die wir wahrscheinlich nie machen werden. Mhm. Aber das sind eigentlich relativ wenige Tabus, ne?
Also ich würde auch sagen, also dass es jetzt weniger die Epochen sind. Wir sind ja auch jetzt nicht nur in Epochen, wir machen ja auch sogenannte Sachthemen, ne? Ich sag jetzt mal Vulkane, Fußball, was weiß ich, Raubkatzen, da muss man jetzt nicht per se in die Vergangenheit, sondern vielleicht auf einen anderen Kontinent, aber in der Gegenwart bleiben. Wir gucken natürlich so ein bisschen, welche Themen sind bei Kindern beliebt. Da sind ja natürlich so Klassiker, Dinos, Pferde, das haben wir als Wildpferde gemacht, Fußball, altes Rom, altes Ägypten. Also man kann natürlich dann auch mal ein bisschen gucken, was machen die Sachbuchverlage, was kenne ich aus meiner langjährigen Redakteurstätigkeit von Kindermagazinen. Da weiß ich ja auch, was auf dem Cover gut lief und was nicht. So, also ein bisschen denken wir natürlich schon daran. Manchmal sind es doch eher so abstrakte Themen. Also wir haben zum Beispiel mal überlegt, der Körper oder Robotik oder so, wo ich so denke, für ein Sachbuch total gut, wo du hunderte Abbildungen hast, weil es so verschiedene Sachen sind, aber beim Hörspiel da so das eine rauspicken, das finde ich manchmal eher schwierig. Mhm. Also dass es so Themen gibt, die jetzt nicht so von der einen Entdeckung oder so leben, sondern ja, wo man so hunderte, und das kann man in dem Hörspiel nicht leisten, dafür ist einfach so ein Kindersachbuch besser, wo es ganz viele Abbildungen gibt und du dir das angucken kannst. Mhm.
Damit man nicht in diese Otto-Nummer rein muss, so Hirn an Herz oder so. Nee, das funktioniert nicht so gut.
So habe ich den Körper kennengelernt als Kind.
Hirn an Milz, soll ich mich auch ballen.
Aber wie ist es, verschiedene Themen, die ja so traditionellerweise mal eher von Jungs oder von Mädchen besetzt waren oder vielleicht auch immer noch sind, was eure Zuhörerschaft angeht, wisst ihr, wie ausgewogen ist die? Richtet sich die Serie? Also auf dem Papier ja, ist sie ja ausgeglichen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ich glaube, wir versuchen das auch zu brechen. Also zum Beispiel, als wir gleich das zweite Thema war, Pferde, und da haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir machen jetzt nicht so für die Jungs Fußball und für die Mädchen Pferde. Da haben wir uns zum Beispiel gleich überlegt, okay, erstmal nehmen wir Wildpferde. Dafür fahren wir in die Mongolei. Da gibt es die letzten reinen Wildpferde, sage ich jetzt mal. Tschawalski-Pferde oder Tachkis heißen die. Und da haben wir dann auch Nomaden getroffen. Das heißt, es ist auch eine Geschichte, wo man Nomaden und Wildpferde kennenlernt, wo ich so denke, das ist auch für einen Jungen spannend. Und genauso haben wir dann auch versucht, zum Beispiel beim Fußball, das spielt auch in verschiedenen Zeiten und auch in der Gegenwart, da ist aber zum Beispiel Pia eine ganz tolle Fußballspielerin. Also dass es jetzt nicht nur der kickende Held ist, sondern dann auch mal die Helden. Also wir versuchen wirklich, dass Kinder, die die Reihe mögen, sich im besten Fall alle anhören und nicht nur, oh, was vermeintlich Jungs und was vermeintlich Mädchen ist, sondern das so darzulegen, dass für beide da immer eine spannende Geschichte
ist. Oder so auch über das Menschliche, ne? Die treffen dann Pelé, als er noch ein kleiner Junge ist und mit einem ollen Päckchen Socken da kickt, weil die Kinder da im Slum keinen Fußball haben und träumt halt davon, irgendwann groß rauszukommen und fürchtet aber, dass er es nie schafft. Und die Kinder sagen dann, doch, doch, also so wie du kickst, das glauben wir dir schon, weil sie ihm natürlich nicht sagen können, dass sie mehr wissen als er. Und das sind einfach so menschliche Geschichten. Ich glaube, da kriegst du auch dann in dem Fall die Mädchen, die jetzt sagen, auch Fußball interessiert mich nicht, die Regeln interessieren mich nicht.
Aber ist es denn so, ich meine, das ist jetzt erstmal, kennt ihr die Kids, also ist das einigermaßen ausgewogen? Jungs, Mädels, die euch hören, wisst ihr das?
Also von denen ich es weiß, ist es ausgewogen. Ich kenne jetzt keine genaue Statistik, was die Gesamtreichweite unserer Hörspiele angeht, aber was so die Rezensionen und was den eigenen Bekanntenkreis oder was wir auch sozusagen übers Honi zurückgespielt haben, ist es ziemlich ausgewogen, ja.
Bei so Themen wie zum Beispiel Hunde und Wölfe ist ja auch so eine, wir wollen, also wahrscheinlich wollt ihr nicht nur so, ach, wie süß der Hund, sondern das ist ja dann höchstwahrscheinlich breiter aufgestellt, auch der Wolf mit rein, ist ja theoretisch auch hochpolitisch tagesaktuell eigentlich.
Ja, das versuchen wir mit aufzunehmen.
Nehmt ihr dann mit rein, dass das irgendwie gerade Thema ist und wie findet ihr da einen Weg durch?
Naja, wir stellen das von beiden Seiten so gleichermaßen dar, ne? Also es ist genauso, jetzt arbeiten wir zum Beispiel gerade, das wird eine der Folgen für nächstes Jahr, zum Thema Medien, vom Buchdruck bis zum Internet. Und da ist es halt auch so, da versuchen wir zum Beispiel am Anfang so ein bisschen dieses Thema Cybermobbing, weil irgendwie Lisa plötzlich auf der Schulwebsite ein merkwürdiges Foto, wo sie voll drauf ist, hat irgendjemand auf das schwarze digitale Brett sozusagen hochgeladen und einfach so diese Gefahr, also einmal diese Fake-News-Geschichte versus wozu braucht man Medien, was der Unterschied zu sozialen Medien, braucht man Medien, sind die wichtig, Journalisten, oder soll nicht jeder selber das machen können? Und auch sozusagen, ja, es ist für die Demokratie wichtig, aber andererseits kann es auch wiederum schaden, weil jeder seine Verschwörungstheorien da ungefiltert ins Netz stellen kann. Also das heißt, wir versuchen schon so aktuelle Diskurse natürlich auf der Ebene, dass Kinder die verstehen mit irgendwelchen runtergebrochenen Beispielen, ne? In dem Fall passiert das halt in der Schule. Wir versuchen sowas schon immer mit aufzunehmen.
Oder Autos, ne, hatten wir jetzt gerade als vorletztes. Das ist natürlich auch so ein Klassiker. Also jedes Kind, vor allem meistens doch die Jungs, sind die halt irgendwie die Automarken kennen und die sagen, ah, guck mal, Mama da, Golf da, Mazda da, was weiß ich. Und natürlich ist es eine faszinierende Erfindung und letztlich versuchen wir das eben auch. Es ist einerseits die spannende Geschichte von Bertha Benz, die mit ihren Söhnen eben zum ersten Mal diese Fahrt von Mannheim nach Pforzheim unternommen hat, um den Leuten zu zeigen, was dieser Motorwagen kann. Also dieser Ingenieursgeist, dieses Erfindungsreichtum. Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon in der Intro-Szene das Thema Abgase, Parkplatzprobleme. Warum sind Stromer die besseren Autos? Was ist mit autonomem Fahren? Kommt das? Also wir versuchen es wirklich immer so nach allen Seiten abzuwägen. Wobei wir natürlich wahrscheinlich schon eher insgesamt so ein bisschen so eine linksliberale Grundstimmung in den ganzen Folgen drin haben. Aber wir versuchen schon immer, es sozusagen auch ausgewogen darzustellen oder eben auch, und sei es, dass ein Kind bei so einem Thema nur mitnimmt, aha, es ist alles nicht so einfach, es hat alles zwei Seiten, es gibt Argumente für und wider, bestimmte Techniken, bestimmte Dinge, und es lohnt sich aber immer auch der Gegenseite mal zuzuhören, dann ist das ja auf so einer Metaebene vielleicht auch was, wo man sagt, so funktioniert auch Demokratieerziehung.
War diese Konzeptionierung, also das beides so eben zu vermengen, die Aspekte, die da jetzt so hervorstechen, Unterhaltung, also Spaß und Wissensvermittlung, um das mal so ganz, ganz, ganz grob in diese Aspekte aufzuteilen, war das von Anfang an Teil der Idee oder habt ihr das sozusagen durch eure gemeinsame Arbeit so mit herausgestellt?
Das war die Grundidee. Also Kollegin von Sony, die uns damals angesprochen hatte, die hat gesagt, ich möchte eine Wissensserie, aber die jetzt nicht so sachmäßig daherkommt, dass man irgendwelche Wissenstexte vorliest, sondern sie wollte, dass das ein Abenteuer ist. Und wir waren dann aber völlig frei in der Ausgestaltung, also ob das im Tierwesen, also ob das Tiergeschöpfe oder Menschen, wir haben es dann relativ schnell für Menschen, wir haben dann ungefähr relativ schnell die Navinauten dann erfunden quasi, aber dieses, hey, ich habe ein Abenteuer, so aller fünf Freunde oder drei Fragezeichen oder so, aber das, was hängen bleibt, das kann ich am nächsten Tag in der Schule auch beim Referat anbringen und das stimmt. Ja, das ist schon wichtig. Und ja, und wir versuchen natürlich, das hört sich jetzt, die Beispiele, die wir genannt haben, hören sich jetzt auch so hochtrabend an, aber oft sind es tatsächlich eher so diese Aha-Sachen. Ne? Also sowas, was sich Kinder dann wirklich gut oder schnell merken können, ne? Das, was weiß ich, das sind auch manchmal so lustige Sachen bei. Ne? Hatten wir nicht mal irgendwas mit dem Rotz von Dinosauriern oder so? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ständig auch Pipi-Kaka-Witze da drin.
Ja, genau. Also so wirklich so eine Basics, wie man auch als Erwachsener manchmal wusstest du schon und dann dieses unnütze Wissen, was man manchmal, oder nützliches unnützes Wissen, was einfach so hängen bleibt, sowas versuchen wir natürlich immer viel.
Aber ist das sowas jetzt, könnte ich mir das vorstellen, Verena, du, also wir haben es vorhin mal versucht so aufzuteilen, wir können das jetzt auch gleich brechen oder auch mal in eure Arbeit, in die gemeinsame Arbeit vielleicht ein bisschen konkreter einsteigen, wie das eigentlich läuft, aber dass du als das Herz, also als die Autorin sozusagen, wünschst du dir da manchmal einfach, ach, ich würde gerne einfach mal nur eine Spaßgeschichte schreiben oder einfach mal nur das Entertainment in den Vordergrund rücken, lass uns diesen Kopfbereich in Anführungsstrichen noch einfach mal weglassen und einfach nur eine Spaßgeschichte schreiben.
Ferienfolge.
Ja, ja, doch. Also manchmal tatsächlich oder manchmal habe ich auch so den Eindruck, es steht mir dann so viel, so ein Block von Wissen, das halt irgendwie vermittelt werden muss. Teilweise eher nicht im Weg, aber er braucht einfach viel Zeit und Platz, um erzählt zu werden. Und diese Hörspiele können nicht unendlich lang sein. So. Wenn die jetzt 2 Stunden wären, dann könnte man, also wir hatten zum Beispiel durchaus, absolut finde ich, gelungene Folgen, sowas wie ein Krimi im alten Rom, wo es halt darum geht, wer hat den Schmuck der Herrin geklaut, der Hausherrin. Und natürlich gibt es 3 Verdächtige und natürlich ist es dann irgendwie nicht derjenige, den man am Anfang verdächtigt, sondern jemand anderes. Und das könnte man aber auch für ein Kinderkrimi noch ein bisschen, also mit ein paar mehr Nebenspuren und ein paar mehr falschen Fährten noch anlegen. Und das merke ich dann manchmal von der Dramaturgie her. Da würde ich dann gerne manchmal noch mehr machen. Und das geht schlicht nicht, beziehungsweise es ginge nur, wenn man dann tatsächlich Wissen weglässt. Und das wollen wir nicht. Mhm. Und von daher ist es dann doch immer wieder ein Kompromiss. Aber hey, ich meine, ich mache ja auch noch andere Dinge. Und wenn ich Romane schreibe, habe ich ja freie Hand. Da muss ich ja überhaupt kein Sachwissen reinbringen.
Von daher. Und das ist der USP, ne? Ja. Also ich sage jetzt mal, nett erzählte Geschichten für Kinder.
Genau.
Gibt es viele. Mhm. Also wir sprachen ja von ganz vielen Serien und das gibt es schon, das gibt es ganz lange, aber so sagte mir das zumindest Sony und die Marktforschung, ich kann es jetzt nicht so beurteilen, dass es diese Kombi in der Form halt nicht so gibt in diesem Hörspielbereich.
Mhm. Ist mir auch nichts eingefallen, ich habe auch überlegt.
Genau, und das ist, glaube ich, irgendwie das Schöne daran und das, was es vielleicht auch besonders macht. Mhm. Und vielleicht dann auch für die Eltern und die Großeltern, die im Zweifelsfall das Hörspiel ja auch kaufen, also muss man ja auch sozusagen, man hat ja immer so eine doppelte Zielgruppe. Ne? Mhm. Man hat natürlich, also unsere primäre Zielgruppe sind natürlich die Kinder, aber ich bin ja auch so eine bildungsbürgerliche Mutter, also wenn ich manchmal in irgendeinem Museum mit meinen Kindern bin, sagen wir mal, weiß ich nicht, zu Hanse, dann kaufe ich auch immer so ein schönes Kinderbuch zu dem Thema hinterher und lege das meinen Kindern hin und vielleicht ist das dann natürlich auch wieder, was sie dann auch wieder besonders macht. Mhm. Ne?
Und da macht es natürlich manchmal auch Spaß, irgendwie so ein bisschen auch mal so Witze zu machen, wo wir genau wissen, da lachen jetzt die Eltern und die Kinder hören einfach drüber weg, weil sie den Zusammenhang nicht kapieren. Ja. Also als Trump gewählt wurde, haben wir irgendwie diesen amerikanischen Fotografen gehabt, der oh, German twins, it's so great. Und dann wollen sie aber nicht vor die Kamera, so sad. Und diese ganzen Trump-Sprüche dann da reingedroppt. Und Kinder finden es vielleicht lustig, dass da jemand mit einem komischen Akzent irgendwie Englisch redet und Fotos machen will. Und Erwachsene hören es und wissen natürlich sofort, wer gemeint ist. Ne?
Ja, die Mutter von dem Gegenspieler heißt auch zufällig Melania. Weil ich mir immer so eine jüngere Melania Trump da vorgestellt habe.
Ihr Chihuahua heißt Paris Hilton.
Ja, ja. Ja. Ich habe sie noch nicht kennengelernt, aber ich von der ersten Folge kann ich mir das als sehr passend vorstellen.
Ja. Ja. Manchmal hat man tatsächlich auch schon so bekannte Figuren im Sinn. Also ich musste auch bei diesem Gegenspieler, dem Checker, das ist für mich so ein bisschen Draco Malfoy. Also es ist so ein reiches Kind, das irgendwie auch von den Eltern unter Druck gesetzt wird, eigentlich sowieso ein Ekelpaket ist, aber aber nicht so grundsätzlich böse. Ne? Der fährt dann immer auch so eine Art Läuterung. Also unsere mussten den schon ganz oft retten oder so. Und dann ist er wieder ganz nett am Ende. Und dann wieder als der nächste Fiesling in dem nächsten Hörspiel. Aber der hat auch sehr Druck zum Beispiel von seinem Vater, der so ein windiger Geschäftsmann ist oder so. Also man hat schon manchmal so Klassiker natürlich irgendwie im Kopf. Oder wie gesagt, als wäre dann die Mutter irgendwann reinschrieben, dann stellte ich mir wirklich eine Dame vor, die zwischen Pilates und irgendwas hin und her, also irgendwie, ja, sind da manchmal so kleine Insider auch bei Namen oder so drin, die vielleicht Erwachsene dann auch verstehen. Ne? Hatten wir das nicht auch, wie war das denn bei den Delfinen? Der hieß doch auch Bud wie...
Ja, der hieß irgendwie wie der Junge, der mit Flipper befreundet ist. Der Guide. Okay.
Und da ist das der erwachsene Guide und der hieß dann Bud oder so. Ne? Also manchmal hat man auch so kleine Insider.
Ja. Ich finde es immer ganz spannend, also weil ihr sagt ja, ihr brecht auch viel eben mit Stereotypen und versucht was Modernes anzuziehen. Da kann man ja sagen, im guten Bereich, also mit dem linksliberalen Herz, sag ich jetzt mal, fällt einem das natürlich leicht, indem man natürlich dann meine fiktive Vorstellung ist, es gibt einen Taschendiebstahl und dann war es natürlich nicht der Junge mit dem Migrationshintergrund, weil man das nicht bringen möchte und weil das quatschiges Klischee ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es natürlich um negative Stereotype und Charaktere geht, da ist das ja auch wichtig. Ich habe es ja gerade angedeutet jetzt mit dem Draco Malfoy-artigen Sohn, der eben nicht einfach nur böse ist, aber da, wie wichtig ist es denn euch, dass die in Anführungsstrichen die Gegenspieler auch brechen? Also so menschelnde Seiten haben. Also wir wissen aus vielen Serien und Filmen mittlerweile, dass das ja ein ganz, ganz wichtige Zutat ist bei hochwertigen modernen Serien, dass eben die Guten wie die Bösen Stärken, Schwächen haben und sich trotzdem irgendwie treu bleiben.
Ja, genau. Also das ist schon wichtig, dass es ist halt jetzt nicht das abgrundtief, also böse ist der ja sowieso nicht, ne? Das ist so ein arroganter Fatzke im Prinzip, ne? Der immer irgendwie mit protzig und so auftritt und so, ne? Also böses. Aber da merkt man halt auch oft, dass der halt auch sozusagen entweder von dem Vater unter Druck gesetzt wird oder die Eltern vielleicht keine. Also das mögen jetzt auch Klischees sein, aber der sieht es dann auch mal wieder ein oder.
Ja, und gleichzeitig, wenn es zu ambivalent wird, ich glaube, dann würden wir uns auch zu viel und auch unseren kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern aufpacken. Also wenn man sagt, man hat wahnsinnig ambivalente Figuren wie in Game of Thrones ohne Gewalt und dazu hat man dann noch die Wissensvermittlung und man hat noch alles gegen den Strich gebürstet, es funktioniert nicht. Also so ein klein bisschen Klischee, finde ich, darf auch sein, weil letztlich Kinder ja auch über die Geschichten, das sind ja auch teilweise noch kleinere Kinder, wenn auch nicht mehr Kindergartenkinder, und auch die brauchen ja so ein bisschen Orientierung, irgendwie letztlich die Welt in Kategorien einteilen zu können, so sowohl vom Sachlichen her als auch in, ja, ganz grob gut und böse, wobei es auch nicht schadet, dann schon mal zu merken, okay, so in Reinform kommt das meistens nicht vor in der Wirklichkeit. Und wenn man es dann zu sehr ständig bricht oder auch zum Beispiel unsere Hauptcharaktere, die schlauen Vier, wenn die jetzt sich völlig kontraintuitiv verhalten würden und auf einmal die schüchterne Lisa auf einmal so einen Mutanfall bekommt, dann kann das mal eine schöne Sache sein, wo alle anderen sagen, hey, das hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Und sie sagt dann, ja, aber in dem Fall war es mir dann so wichtig, dass ich quasi über mich hinausgewachsen bin. Aber im Grunde sollen die schon so ein bisschen in ihren Charakteren bleiben. Ja. Sonst hätte man es auch anders anlegen müssen. Also Stichwort Serie, das wird natürlich jetzt viel so genannt als Vorbild, dass man sagt, die modernen Serien funktionieren natürlich ganz anders als alte Serien, weil die Charaktere sich ganz anders entwickeln. So, das ist auch toll, das sehe ich selber gerne. Aber wenn man das gewollt hätte für Schlau wie wir, dann hätte man das von vornherein anlegen müssen und dann müsste die Reihenfolge ja auch klar sein und man müsste sie auch in der Reihenfolge hören. Und das ist natürlich schon auch letztlich wie bei einer klassischen Kinderhörspielserie für uns ein Anliegen, dass ein Kind, was noch nie Schlau wie wir gehört hat, bei jedem Thema anfangen kann und dem immer auch nochmal erklärt wird, wenn auch mittlerweile kürzer, wie funktioniert der Navi-Laut und wer sind die alle und dass es sozusagen in verschiedener Richtung anschlussfähig ist.
Gibt es in der Serie, das weiß ich tatsächlich nicht, ihr seid jetzt bei 21 Folgen, gibt es so etwas wie eine zeitliche Entwicklung? Also werden die Kids älter oder sie sind wie Bart Simpson?
Die bleiben immer in der vierten Klasse.
Okay.
Sie haben erstaunlich oft Ferien und Ausflüge, Wandertage, wo dann irgendwas passiert. Nee, die bleiben so, wie sie sind.
Wie ist es denn mit eurer Arbeitsweise? Wir haben es jetzt wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr wirklich inhaltlich, thematisch von den Zuständigkeiten so getrennt, wie wir es jetzt mehrfach angedeutet haben? Oder ist es völlig anders? Wie geht ihr an eine Folge ran und wie sieht so ein Zeitstrang von der Idee vom ersten Meeting bis zur finalen Produktion ganz grob aus?
Ja, wir kommen immer zusammen und gehen wieder auseinander, würde ich so sagen. Ne? Also wir kommen erst kommen wir mal zusammen und überlegen fürs Jahr zusammen mit unserem Ansprechpartner, beim Verlag sozusagen, was sind denn fürs nächste Jahr, in dem Fall würden wir jetzt für 2022 sprechen, welche Folgen machen wir da? Da schauen wir dann mal ganz grob so, okay, wir haben zwei Geschichte, ein Tier, dann machen wir noch einmal Technikthema, so dass das schon mal sozusagen grob thematisch ist und dann überlegen wir halt, welches Tier, welche Epoche, welches Technikthema, so das ist so ein ganz gemeinschaftliches Projekt. Und wenn wir dann die Themen festgelegt haben, treffen wir uns, wie gesagt, meistens zum Frühstück. das machen wir ganz, ganz eng zusammen. Also diese Plotentwicklung, wirklich, was wird das Thema sein? Also so ein erstes Exposé, was dann meistens erstmal so 5-6 Seiten lang ist, das machen wir ganz, ganz eng verzahnt. Und ich glaube, das machen wir für 50-50 in diesem Ping-Pong-Prinzip, über das wir schon sprachen.
Und ja, dann schlagen wir dir das Exposé vor, dann reichen wir das ein. Das geht dann meistens durch. Mal gibt es Anmerkungen, mal gibt es noch Vorschläge, was man vielleicht für Aspekte noch einbringen könnte. Ja, und dann fängt Alex an zu recherchieren.
Genau, dann recherchiere ich, suche mir Interviewpartner, lese ganz viel, suche im Internet, pingponge ich das sozusagen zu Verena zurück, die dann sozusagen die einzelnen Szenen, den Plot in Szenen aufteilt und die Dialoge dann.
Ne? Ich schreibe die Dialoge, ich frage manchmal noch nach, ich recherchiere auch manchmal was selber, wenn ich irgendwie akut irgendwas brauche, dann rufe ich nicht Alex an und sage, Alex, wie geht das? Sondern dann google ich halt auch mal selbst, aber schreibt dann vielleicht auch mal dazu, so, das habe ich jetzt ergoogelt, bitte nochmal checken. Ja, und dann kriegt es Alex.
Genau, dann gehe ich das nochmal durch und gucke, was genau, ob das für mich alles logisch ist oder ob mir noch irgendwie was einfällt oder ich denke, oh, das war mir doch von dem Wissensbereich, vielleicht ist es da doch zu kurz, schreib dann nochmal so ein Sätzchen zwischen oder ändere so ein bisschen was rum. Dann geben wir das zurück und dann kommt sozusagen das Feedback vom Verlag und dann geht das an besagte Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, mit denen ich ja schon im besten Fall natürlich vorher schon interviewt habe, die das dann auch nochmal netterweise durchlesen. Also da sind wir auch ganz, ganz dankbar.
Und da kommen auch manchmal ganz komische Bemerkungen. Kein Kies im Mittelalter, sage ich.
Ja,
das ist
ja
unser Running Gag, weil wir irgendwie
Kies wie Steinkies.
Kies wie Steinkies. Also man hat ja, ich überlege mir ja auch immer die Soundeffekte. Ne? Das gehört ja dazu, dass man reinschreibt, welcher Soundeffekt wo eingesetzt werden könnte. Zumindest als Vorschlag. Manchmal machen sie es dann ein bisschen anders. Und dann habe ich mir so schöne Kieswege in so einer Burganlage vorgestellt. Es knirscht und es knirscht und Schritte auf Kies und Schritte auf Kies. Und dann kam irgendwie vom Mittelalter-Experten zurück. Tut uns leid, aber nee, Kies.
Interessant.
Okay.
Und dann musst du dir Steinplatten nehmen, oder?
Ja, dann haben wir einfach Schritte auf Boden oder so. Aber wir finden das halt so witzig. Also das ist halt auch diese Range, die man sozusagen an Expertinnen und Experten hat. Dass klar, manche auf das Inhalt, aber dass manche sozusagen wirklich auf diese kleinen Regieanweisungen Schritte auf Kies, was man ja nicht mehr spricht, das würde man ja nur hören. Also so gewieft sind sie da. Deswegen ist das jetzt immer unser kleiner Running Gag, kein Kies im Mittelalter, wenn wir sagen wollen, okay, hier müssen wir wirklich nochmal mit dem Experten reden, ob das jetzt wirklich so realistisch ist. Ne?
Aber es hört sich so an, als ob ihr da dann auch wirklich keine Kompromisse eingeht, selbst wenn es noch ein so unwichtiges Detail, unwichtiges Detail
ist. Ja, ich bin da sehr streng. Es geht ja auch ums Cover dann hinterher, also wo ich so denke, okay, wir haben jetzt so viel uns Mühe gegeben fürs Hörspiel. Ich weiß noch, das erste Cover, wir und die Illustratoren, die dann doch mir da irgendwelche Dinos reinmalten, die es da nicht gab. Und er sagte, aber das ist doch in allen Filmen so. Und allen, ich sage, ja, aber die lebten...
Der
3 Millionen
ist
Jahre
der
später.
Ja,
aber der ist doch so schön. Ja, aber es gibt natürlich, also das ärgert mich auch selber, auch als Mutter, wenn ich zum Beispiel Kinderbücher ansehe und dann ist da, was weiß ich, der Eisbär und der Pinguin auf einer Scholle. Das regt mich wahnsinnig auf, also als Journalistin und als Mutter sozusagen auch, genau. Und genau das soll natürlich auch nicht auf diesen Abbildungen vorne. Und ich denke, wenn man sich so eine Mühe gibt und gerade so in Zeiten, wo es um Fake News und so weiter geht, da muss man das auch. Obwohl das natürlich cartoonhaft ist, muss das einigermaßen sitzen. Und manchmal ärgere ich dann unseren Programmleiter, der dann unbedingt den Uluru in Australien da hinsetzen wollte. Und ich sage, nein, der ist 3000 Kilometer weiter weg. Du würdest ja jetzt nicht, wenn du Schweden hast, das Kolosseum im Hintergrund abbilden. So, ne?
Also,
ja, aber es ist ja schematisch. Also ich bin da sehr streng.
Da wäre ich, glaube ich, immer nicht so streng, aber dafür habe ich ja Alex.
Ja. Okay, das klingt so, als ob ihr euch da wirklich gut gegenseitig befruchtet und
total.
Auf die Finger klopft, wenn denn
wir.
Nötig.
Wir sind beide Good Cop und Bad Cop in einer Person.
Genau.
Wie geht's dann weiter? Also wo findet die Produktion statt? Ihr sagt nicht auch hier in Hamburg. Im sagenumwobenen Körting
Anwesen. In der Hörspielvilla.
In der Lippmannstraße in einem Studio. Und eine Zeit lang waren wir auch gelegentlich dabei. Das war jetzt während Corona natürlich nicht so möglich. Aber wir müssen auch nicht jedes Mal dabei sein. Es hat aber auch Spaß gemacht, das mal mitzubekommen, wie das eingesprochen wird. Meine Kinder sind einmal bei der Fußballfolge, dürfen sie mitjubeln, Torjubel machen. Ansonsten haben wir unseren Kindern leider den Zahn ziehen müssen, da selber irgendwie mitzusprechen, weil alle so sagten, na, zumindest den Nebenrollen. Ne? Und da haben die aber gesagt, nein, das ist dermaßen schwierig in der Produktion, wenn ein einzelnes Kind, was sozusagen kein Sprechtraining hat, da einmal dazwischen quackelt, egal wie sich's Mühe gibt. Das können wir leider nicht machen.
Das sind alles Profisprecher.
Ja, aber das stimmt. Ich meine, wir hatten ja auch schon viele Podcasts zu verschiedenen Serien und es fällt natürlich wirklich auf, wenn man merkt, dass da in Anführungsstrichen gerade jemand von der Straße spricht. Also mal mehr, mal weniger, aber ja. Aber das bedeutet, das übergebt ihr dann diesen Part, die reine Produktion, die Sprecherauswahl in die Hände derer, die es.
Ja, bei der Sprecherauswahl durften wir mitentscheiden. Da wurden halt verschiedene Leute gecastet und dann durften wir, und zwar zum Beispiel dieser neutrale Sprecher. Den wollten wir von Anfang an sehr gering halten, weil ich selber habe als Kind solche allwissenden Sprecher.
So Erzähler meinst du?
Ja, so eine Erzähler habe ich persönlich gehasst. Vor allen Dingen, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber man hatte manchmal welche, die wie so neutrale Erzähler in irgendeiner Serie sind und dann aber so taten, als wenn sie dabei waren. Dann war dann so ein Fest in dem Hörspiel und dann sagte der Erzähler, der die ganze Zeit neutral war, am Ende, und jetzt schnappe ich mir auch ein Stück Kuchen und feiere mit. Und wo ist ganz, also ich persönlich fand es ganz grauenvoll und deswegen haben wir am Anfang gesagt, okay, nicht so ein Märchenonkel, nicht jemand, der tausendfach da ständig irgendwas erzählt. Wir müssen den ab und zu einsetzen, einfach wenn es einfach mal um Zeitsprünge gibt, und haben aber auch versucht, eine schöne Stimme da auch zu finden, die jetzt nicht so getragen, allwissend rüberkommt. Und ich finde eigentlich den Cast, also unsere ganzen Sprecher, ganz toll, die wir so gefunden haben.
Ja, finde ich auch.
Also was heißt wir, die Sony für uns gefunden hat sozusagen, aber wir durften da schon auch mit reinhören, wen wir da auch gut fanden.
Es klingt aber auch ganz so, ihr habt jetzt 21 Folgen hinter euch.
Ja, mehr. Wir sind jetzt schon bei
Folge 25.
Ja. Ach, tatsächlich.
Ja, nicht veröffentlicht.
Aber veröffentlicht
ja,
noch nicht.
Natürlich, ihr seid ja eurer Zeit voraus. Oder unserer Zeit.
Genau. Ich weiß aber, wie spannend ich das am Anfang fand, weil, also ich meine, das kennen wir ja beide, also ich noch mehr als Alex, die ja auch fotografiert. Ich bin ja reine Schreiberin sonst und von daher bin ich gewohnt, ich schreibe einen Text und hinterher sehe ich ihn natürlich in irgendeiner Form gestaltet im Layout, aber es ist immer noch der Text. Und ein Hörspiel zu schreiben und da erstmal so im Kopf irgendwie dieses Gesamtpanorama schon zu haben und es dann zu hören, wie es andere umgesetzt haben, die natürlich wieder andere Vorstellungen haben, aber gar nicht negativ, sondern eher so, dass ich dachte, das ist ein totales Überraschungspaket, was letztlich irgendwie dabei rauskommt, was ich da reingebe oder wir da reingeben, was ja letztlich irgendwie nur eine Handlungsanweisung ist. Und mittlerweile ist aber umgekehrt auch schon so, dass ich sozusagen den Sound schon so mehr mitdenke. Das konnte ich am Anfang noch gar nicht, weil es ja auch, wir haben vorher keine Hörspiele geschrieben. So, ne? Das ist auch für uns neu gewesen. Und das finde ich mittlerweile aber auch toll, weil sich das dann so gegenseitig befruchtet.
Ja, ich hatte so ein bisschen, ich habe ja Marvie Hammer Hörspiele über National Geographic Kids mitgemacht früher. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn es dann unsere eigene Geschichte mit den Figuren, die auch von uns kommen, das ist ja dann auch nochmal eine andere Nummer, als wenn man für eine fertige Figur, wo es bestimmte Sachen gibt, was produziert.
Auf welche Themen können wir uns noch freuen? Was kommt jetzt noch? Dürft ihr schon was sagen?
Ja, klar, dürfen wir, ne? Was ist denn jetzt erschienen? Autos, jetzt haben wir Australien.
Dann kommt jetzt als nächstes, ja, das eben Medien haben wir jetzt gerade fertig abgegeben.
Katzen und Raubkatzen.
Und als übernächstes kommt ein Flucht- und Vertreibungsthema. Also ja,
Auswanderung und Flucht.
Okay, also da wird schon wieder so ein bisschen. Also ein bisschen, da könnte mehr Zündholz drin sein, sag ich jetzt mal so. Ne? Wie ist das denn jetzt, also letzte Frage nochmal, ihr seid offensichtlich sehr gut ausgelastet und beschäftigt mit Schlau wie vier. Ihr seid durch glückliche Umstände zum Hörspiel gekommen, ihr seid jetzt mittendrin. Würdet ihr auch gerne jetzt vielleicht mal was ganz anderes machen? Also das Genre komplett wechseln, etwas für Erwachsene machen?
Das tun wir ja in unserer Arbeit. Also wir sind ja beide Journalisten. Ich arbeite primär für Erwachsenenmagazine.
Ich meinte jetzt speziell tatsächlich mit Blick auf Hörspiele. Okay. Also dass man sagt, oh, das Medium ist toll, aber mal was ganz anderes. Weg mit den Kids oder mit anderen Kids, wie auch immer.
Willst du zuerst? Sonst
Ich muss nachdenken.
Du musst nachdenken, dann sage ich erstmal ja. Ich würde total gerne mal ein literarisches Hörspiel machen. Also ich bin ja auch Romanautorin und ich habe vor Jahren mal einen Hörspiel-Workshop gemacht, aus dem ich dann tatsächlich überhaupt nichts ziehen konnte für die Kinderhörspiele, weil da ging es um literarisches Erzählen als Hörspiel. Aber das ist sowas, das denke ich eigentlich seit Jahren und noch dazu jetzt, wo ich das Medium kenne, auch wenn sich es ganz anders anhören würde, dass ich da eigentlich gerne mal was umsetzen würde. Mhm.
Ja, ich kann mir das grundsätzlich auch vorstellen, aber ich mag beides. Also ich würde da jetzt auch nicht so ein Entweder-Oder. Mhm. Also wie gesagt, weil meine Gesamtarbeit, ich schreibe und filme für Erwachsene und für Kinder, ja klar, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Und ihr habt ja jetzt schon die richtigen Kontakte theoretisch im Handy oder so und den könntet ihr auch mal anfragen. So, hey, falls ihr euch da weiter interessiert, ist doch zumindest schon mal die Grundbahn gelegt.
Das kann man so sagen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart an euch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also ist, glaube ich, auch mal spannend, in was reinzuhören, wo man vielleicht sagt, okay, das ist gar nicht so, ich bin da selber nicht die Zielgruppe, aber einfach mal da reinzugucken und das, was da vielleicht wichtig ist oder relevant. Aber es war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Es hat vielen, vielen, vielen Spaß gemacht. Johanna, hast du noch etwas?
Nee, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar und hört in die Schlau-wie-4-Folgen rein. Die gibt's auch auf Spotify. Und dann hören wir uns einfach zur nächsten Folge wieder, oder?
Das würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Verena. Vielen Dank, Alexandra, dass ihr
schön,
hier wart.
Schön, dass ihr da wart, ja.
Weiterhin viel, viel Erfolg mit Schlau-wie-4. Und wenn ihr mal reinhören wollt, es gibt viele, viele Möglichkeiten und ihr werdet möglicherweise noch was dazulernen. Ich habe das auf jeden Fall getan. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.